Talk und Musik bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, im Studio München, Günter Lindinger. Hier in der Talk- und Musiksendung haben wir Zeit, nehmen wir uns Zeit, Persönlichkeiten vorzustellen, mit Menschen mehr zu sprechen, als es in kurzen Interviews möglich ist. Wir haben fast eine Stunde Zeit, wir nehmen uns diese Zeit und heute dürfen wir Dr. Rüdiger Freiherr von Stengel begrüßen, der uns aus Bonn zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr von Stengel.
Grüß Gott, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen.
Wie soll ich Sie denn ansprechen? Freiherr, Doktor, ich werde da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher.
Sagen Sie einfach Herr von Stengel.
Dann machen wir das jetzt und ich hoffe, dass ich so durchhalten kann. Sie sind deutschlandweit sozusagen nicht unbedingt bekannt. Man findet nicht automatisch Dinge, um auf Sie zu stoßen. Sie sind uns schon öfters aufgefallen, weil Sie sehr engagiert sind, auch im katholischen Bereich, aber da kommen wir noch dazu. Sie sind in erster Linie erstmal Immobilienunternehmer. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was macht Ihre Firma, Herr von Stengel?
Also ich habe 2010 gemeinsam mit zwei Partnern das Unternehmen Atemwest Real Estate gegründet. Das ist Deutschlands größter Büroprojektentwickler. Wir haben klein angefangen, quasi von null zu viert und haben das innerhalb weniger Jahre eben sehr schön ausbauen können, weil wir nicht nur das Geld von einem Partner investiert haben, sondern auch institutionelle Investoren gefunden haben, die in uns vertraut haben und uns Geld gegeben haben und deren Kapital wir letztlich angelegt haben, mit dem wir auch gemeinsam investiert haben, zum ersten Mal in risikoreichere Projekte, das heißt also auch Projektentwicklung größerer Art. Und davon haben wir jetzt eine ganze Reihe in großen Städten Deutschlands. Das war der Anfang und wir haben das dann noch ein bisschen ausgeweitet, indem wir mittlerweile auch einen Standort in Wien und einen in London haben. In Summe sind das jetzt mit der Verwaltungsgesellschaft zusammen für das Kapital 350 Leute und wächst und gedeiht, ist natürlich auch den aktuellen Krisensituationen genauso ausgesetzt wie alle anderen, aber bisher steht es ganz gut da.
Wie müssen wir uns das vorstellen, Projektentwickler? Sie suchen sich ein Grundstück, ein Gebäude und sagen, da kann man mehr draus machen, jetzt ganz lapidar und salopp gesagt, Herr von Stengel?
Ganz genau. Also Sie haben es eigentlich fast auf den Punkt gebracht. Man muss eine Immobilie, ist ja erstmal an einem bestimmten Ort, das heißt, man muss nach einer guten Lage, einen guten Standort sehen und dann sagen, Mensch, an der Stelle könnte man was machen, was noch nicht da ist. Also es geht immer etwas, um etwas zu erkennen, dann zu entwickeln und dann es eben umzusetzen, zu erschaffen. Das ist unser Motto, erkennen, entwickeln, erschaffen.
Ja. Sie wissen ja, dass Radio Horeb von Helgoland quasi bis Passau, von Görlitz an der Neiße bis Aachen sendet. Haben Sie, damit wir uns, unsere Hörer, dann noch mehr vorstellen können, vielleicht ein, zwei, drei Projekte im Kopf, die wir vielleicht alle sogar sehen und kennen, ja, vom Vorbeimarschieren?
Also sicherlich sehr prominent ist in Hamburg neben dem Rathaus am Alten Wall die Entwicklung eines ganzen Straßenzuges, der früher mal Sitz der Vereins- und Westbank war und den wir eben sehr schön erneuert haben, ergänzt haben, noch eine Brücke über den Fleet und ein Museum verlagert und vergrößert haben, Einzelhandel hineingebracht und schöne Büro, fünf Stockwerke in die Tiefe gegangen sind, um eine Tiefgarage zu haben und den Verkehr von der Straße zu holen. Das ist ein Projekt, womit wir fast 7 Jahre beschäftigt waren, am Alten Wall. In ähnlicher Größenordnung haben wir in München einen Standort in Berg am Laim, die Macherei München, entwickelt. Also dort auch 70.000 Quadratmeter dann am Ende gebaut, mit Büros und einem Hotel und auch ein bisschen Einzelhandel und Gastronomie, mit dem Ziel eben dort auch eine gewisse Aufenthaltsqualität zu schaffen, dass die Menschen sich dort wohlfühlen und gerne hingehen.
Haben Sie denn sozusagen die Krisen unserer Zeit schon vorher ein bisschen gespürt, als die breite Öffentlichkeit das noch gar nicht so wirklich mitgekriegt hat, weil Sie drin steckten, wie Märkte reagieren oder wie Anleger reagieren?
Also das sind natürlich Dinge, die alle lange Zeit in der Umsetzung dauern. Das heißt, man muss sich besonders viel Gedanken machen, eben vorausschauend zu handeln. Und wir haben unser Unternehmen, wie ich sagte, eben 2010 gegründet. Die Idee ist 2009 mehr oder weniger beschlossen worden. Das war mitten in der letzten großen Finanzkrise. Und wir haben uns überlegt, wie macht man das so, dass es eben nachhaltig ist. Und das ist, indem man sich in guten Lagen beschäftigt, mit guten Lagen beschäftigt und dort eben versucht, Dinge zu tun, die man selber beeinflussen kann. Sprich, wo man sich um die Mieter bemühen kann, wo man an den Immobilien arbeiten kann, bauen kann, und versuchen, die Dinge schön zu machen. So, also schön, das ist eine ganz wichtige Komponente für Nachhaltigkeit. Also Häuser, die schön sind, das sehen wir alle, wenn wir irgendwo die Häuser der Jahrhundertwende anschauen, die bleiben stehen, und andere Häuser, die eben hässliche oder einfache, funktionale Zweckbauten sind, sind es nicht. Das heißt, man muss sich schon Gedanken machen, was ist sozusagen nachhaltig, und das ist dann eben auch attraktiv, wenn es schwierig wird. Ja. Und wir haben mit Corona, wir haben sehr viele Hotels in unserem Portfolio, dann haben wir versucht, Lösungen zu finden, wo dann die gebeutelten Hotels in der Situation entlastet worden sind, oder wir dann auch gemeinsam überlegt haben, können wir da einen Win-Win draus machen, also vielleicht das Gebäude aufwerten, indem wir den Vertrag verlängern nach hinten raus, oder andere Formen eben zu sagen, wir nutzen die Gelegenheit, dass jetzt keiner da ist, und versuchen jetzt zu renovieren, und sowas, dass man versucht, eben aus der Not eine Tugend zu machen. Das ist, glaube ich, situativ häufig. Und ja, jetzt ist im Moment schwierig, dass die Zinsen hochgegangen sind und alle Angst haben vor der Inflation, die eben, was die mit uns macht. Das ist natürlich für so eine Kapitalanlage immer, wie das irgendwie ja auch ist, immer ein wichtiges Thema. Und da muss man eben sehr vorausschauend gehen. Und wichtig ist auch eben, vertrauensvolle Beziehungen haben zu seinen Partnern, das heißt auch den Mietern. Und
Vertrauen ist
ja.
eine ganz große Komponente. Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Dr. von Stengel, dann höre ich einige Grundweisheiten raus, von Schönheit, Vertrauen, es stimmt, das Fundament, die offenbar es möglich gemacht haben, in relativ kurzer Zeit, 10 Jahre ist nicht so lang, eine Firma von 4 Leuten auf 350 erfolgreich anwachsen zu lassen. Ist das eine richtige Einschätzung, sie so zu charakterisieren?
Ich würde das so sehen. Ich hoffe, also zumindest ist das, was wir reintun. Am Ende kommt was Gutes bei raus, also wird es einen Beitrag geleistet haben, hoffe ich. Aber das ist unsere Grundüberzeugung, vor allen Dingen gegenüber den Mitarbeitern. Also das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir natürlich versuchen, Menschen eben Vertrauen zu schenken, die dann idealerweise ihre Fähigkeiten gut einsetzen und das Vertrauen eben für sie Ansporn ist, um was Gutes draus zu machen. Man muss ja sehen, Immobilien sind da, wo sie sind. Immobil ist ja schon, steckt schon im Namen. Und das heißt, ich kann nicht überall sein, also hier in Europa unterwegs, sondern ich muss eben darauf vertrauen, dass meine Mitarbeiter vor Ort, die die Probleme sehen und denen auch die Probleme vorgetragen werden, dann richtig reagieren und oder vorausschauend handeln auch, um dann eben Zufriedenheit zu schaffen bei den Mietern und wer auch immer da betroffen ist. Und das geht nur, wenn die Leute engagiert sind, wenn sie eben von sich aus eben wissen, es ist jetzt ihre Verantwortung, und dazu ist die erste Grundbedingung, dass man den Mitarbeitern Vertrauen schenkt.
Sie sind ein Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes, der, so blöd das klingt, was unternimmt, banal gesagt. Sie sind auch engagiert im katholischen Bereich. Sie sind im Bund der katholischen Unternehmer engagiert. Warum machen Sie das? Sie haben doch eh schon so viel zu tun.
Mir ist aber auch sehr viel geschenkt worden. Und ich habe selbst so einen Weg zum Glauben gefunden, relativ spät, also mit 38, sind wir mit der ganzen Familie konvertiert und katholisch geworden. Und dahinter steht eben irgendwo die Erkenntnis zu sagen, wenn ich also Christus begegne, dann merke ich, dass ich die Dinge nicht alleine schaffe, sondern nur mit Gottes Hilfe. Und das gibt einerseits Mut, weil ich weiß, okay, ich habe den Herrn an meiner Seite, wenn es so sein soll. Aber auch Demut zu wissen, zu sagen, das habe ich nicht alles allein verzapft, sondern da geht es nicht ohne den Heiligen Geist, der mitweht. Und wenn man das so erfahren hat, dann will man ja ein bisschen was davon zurückgeben. Also für mich war das damals Ansporn, eben mehr Verantwortung zu übernehmen und selber die Firma aus dem dann aus der Taufe zu heben. Und weil meine Partner das gespürt haben, haben sie dann wiederum mir vertraut. Und
Ein Kreislauf
ja,
im
das ist,
positiven Sinne.
so ist das, so ist das. Und deswegen mache ich gerne solche Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende die Tagung des jungen BKU und katholische Unternehmer ist eine Jahrestagung, die war diesmal eben in Bonn, wo ich Vorsitzender der Diözesangruppe bin. Und wir haben die gemeinsam gestaltet und es war großartig. Da waren 47 junge Leute, von denen 21 gar nicht Mitglieder waren. Und ich habe es jetzt nicht genau mitbekommen, aber ich denke, fünf, sechs von denen haben schon vor Ort sozusagen gesagt, Mensch, hier will ich mitmachen, hier will ich bleiben, hier habe ich eine geistige Anregung und etwas, eine Gemeinschaft, die mich auch weiter eben im Leben gut nach vorne bringt. Und ich hatte die Chance, eben auch das eine oder andere den jungen Leuten zu vermitteln. Und das ist ja unsere Aufgabe, denke ich auch, irgendwo nicht nur für uns zu bleiben, sondern ein bisschen eben auch in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, die Talk- und Musiksendung. Zu Gast ist heute der Bonner Immobilienunternehmer Dr. Rüdiger Freiherr von Stengel. Wir reden gleich mit Dr. von Stengel über seinen Weg zum katholischen Glauben. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, Talk und Musik, zu Gast heute in der Talk- und Musiksendung Dr. Rüdiger von Stengel, ein Unternehmer, ein Immobilienunternehmer aus Bonn. Herr Dr. von Stengel, Sie haben eben gesagt, Sie waren nicht immer katholisch, sondern erst vor 20 Jahren sind Sie katholisch geworden, vor 18 Jahren, um es genau zu nehmen. Wie kam es dazu? Was war denn der Schlüssel?
Naja, der Schlüssel war eigentlich zunächst erstmal die Geburt unserer Tochter, bei der meine Frau fast verblutet wäre und hört sich jetzt dramatisch an, war es auch. Hernach hat meine Frau hat dann eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Und diese Mutter-Kind-Kur war bei Franziskanerinnen in der Ostsee und sie ist da in der Ordensoberin einer wunderbaren Frau begegnet, wo sie sagt, also ich habe in ihr Christus gesehen, der sich eben barmherzig mir angenommen, meine angenommen hat. Sie kam eben sehr bewegt und zum Positiven, denke ich, aus dieser Kur zurück und sagte dann, also ich glaube, mein Weg ist es, katholisch zu werden. Und dann habe ich erst mal gedacht, na, das ist ja wunderbar, ich sehe, wie gut ihr das tut, aber was bedeutet denn das für mich? Und da habe ich mir viel Gedanken gemacht zur Ökumene und dann habe ich gedacht, na ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch? Und habe festgestellt, naja, die Katholiken, die glauben noch ein paar mehr Dinge als die Protestanten, indem es für die irgendwo noch die Mutter Gottes gibt und dann die Sakramente und die Heiligen und dann gibt es da noch einen Papst und all das. Dann habe ich gedacht, naja, was ist jetzt der richtige Weg? Und dann habe ich gedacht, na, wäre eigentlich schön, wenn es irgendwie die Vereinigung wäre von dem, was beiden wichtig ist. Das müsste doch eigentlich in der Ehe so sein. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich mich eigentlich mit diesen Dingen auseinandersetzen, was das Katholische ist, weil das gehört dann ja irgendwie dazu. Und so habe ich dann angefangen zu lesen und habe dann ein tolles Buch in die Hände bekommen, Salz der Erde, Interviewbuch von Peter Sewald mit Kardinal Ratzinger. Da habe ich erst mal gelernt, also auf die Frage hin, wie viele Wege gibt es denn zu Gott? Hat er, der Kardinal geantwortet, so viele wie es, wahrscheinlich so viele wie es Menschen gibt. Und das heißt, ich habe für mich erkannt, okay, also jetzt muss ich meinen persönlichen Weg finden und habe dann aber auch mein Herz aufgemacht. Und das Erste, was mich sehr bewegt hat, waren die Ereignisse um den Tod von Johannes Paul II., wo ganz viele Menschen eben dann nach Rom gekommen sind und Sancto Subito gerufen haben und die Herrscher der Welt alle an diesen Mann gehuldigt haben. Und ich habe mir gedacht, also das geht offensichtlich nicht nur mit rationalen menschlichen Maßstäben zu, sondern hier passiert irgendwas. Das ist wahrscheinlich ein Heiliger. Habe ich mir damals so gedacht. Und wissen wir ja heute, dass es so ist. Aber das hat mich sehr bewegt. Und dann ist mein Ratzinger auch noch Papst geworden. Also das fand ich ja großartig. Und dann kam der Weltjugendtag. Wir hatten bei uns ein paar Gäste aus der Kur meiner Frau zu Gast in Bonn, wo eben auch Veranstaltungen waren. Und die Abschlusskundgebung war dann auf dem Marienfeld. Ist meine Frau mit den Gästen hingegangen. Ich war allein mit unseren drei Kindern zu Hause vor dem Fernseher, die waren damals klein. Dann war diese Anbetungs-, diese Situation, da 1 Million Menschen schweigen, das hat mich unglaublich bewegt. Und dann diese Anbetung, und dann habe ich im Herzen gespürt, Jesus, du bist jetzt hier. Das ist Realpräsenz. Und dann bin ich nur noch in Tränen ausgebrochen, vor dem Fernseher auf die Knie gefallen, muss man sich vorstellen, vom Fernseher. Aber habe ich gedacht, das ist die Eucharistie. Und dann hat ein paar Tage später meine Frau mich gefragt, unser Pastor bietet jetzt hier Vorbereitungskurs auf die Konversion an. Darf ich da hingehen? Da habe ich gesagt, darf ich mitkommen? Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und das war für unsere Ehe, glaube ich, eine unglaubliche Bereicherung, ein ganz tiefer Schritt. Und wie ich auch schon sagte, eben auch für meine berufliche Situation eine totale Stärkung. Ich habe angefangen, eben vor allen wichtigen Terminen, Präsentationen oder Gesprächen zu beten und gesagt, komm, Heiliger Geist, du hilf mir jetzt. Und das funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich das mache, dann wird es ein gutes Gespräch. Und wenn ich es nicht mache, dann wahrscheinlich nicht so gut. Und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Und so war das ein ganz einschneidendes Element für mich in meinem ganzen Leben.
Ein wunderbares Zeugnis, Herr von Stengel, das Sie hier abgeben. Ich habe nicht zwischengefragt, weil es einfach wunderbar ist, Ihnen hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir reden mit dem Bonner Immobilienunternehmer Dr. Rüdiger von Stengel, mit auf seinem Weg vom evangelischen Glauben zum katholischen wirklich zuzuhören. Herr Dr. von Stengel, wie lange hat denn dieser Weg, der ja von vielen Zufälligkeiten oder Vorsehungen geprägt war, plötzlich gibt es einen Kurs in Ihrer Pfarrgemeinde und so weiter, wie lange hat der konkrete Weg denn dann gedauert vom Weltjugendtag und vor dem Fernseher knien bis zum Eintritt in die katholische Kirche?
Ja, das waren dann, wir sind am Gaudete-Sonntag, das heißt am 11. Dezember 2005, also knapp 4 Monate später, sind wir dann mit der ganzen Familie, auch mit den drei Kindern zu fünft, eben katholisch geworden. Und wir waren vorher evangelisch, was nicht heißt, dass man nicht als evangelisch Christ eben auch dem Herrn nahe sein kann. Das will ich gar nicht sagen, es war nur halt mein Weg oder unser Weg. Ja. Und ich muss aber sagen, auch zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt noch nicht alles verstanden und verinnerlicht und so. Also, was ich Lebensübergabe und die Muttergottes kam viel später. Auch, ich hatte noch keine Beichtpraxis. Auch das war eine unglaubliche Bereicherung, dann später mich mit einzelnen Heiligen auseinanderzusetzen. Also, das ist ein Weg, wo ich dachte, also für mich, da ist irgendwie eine Tür aufgestoßen, man geht hindurch und es ist fast wie so von der zweiten in die dritte Dimension. Es wird unendlich viel mehr einem da geschenkt und eine große Bereicherung, wenn man auf den Herrn zugeht. Und dann, aber ist man da nicht am Ende. Ich bin auch heute noch nicht am Ende. Also ich erlebe auch heute noch eben wunderbare Glaubenserlebnisse, die mich hoffentlich dem Herrn ein Stück näher bringen.
Ich habe mich ja auch ein bisschen umgehört in Ihrem Umfeld. Sie sind ja sehr in der Jugendarbeit engagiert, nicht nur beim BKU, beim Bund der katholischen Unternehmer. Stimmt es, dass Sie schon so das Gefühl manchmal haben, jetzt wird alles abgeschafft, weshalb wir, die Familie, katholisch geworden sind? Was würden Sie darauf antworten?
Ich glaube, es ist unser Auftrag als Christen, eben durch unser Leben und unser Tun Christus zu zeigen und das den Menschen irgendwo nahe zu bringen. Und natürlich, je früher, desto besser. Also jungen Menschen natürlich, damit sie die Chance haben, die Früchte daraus in ihrem Leben eben mit zu tragen und aber auch eben das selber weiterzugeben. Und das ist, ich glaube, diese Frage der Evangelisation ist wirklich eine sehr von Person zu Person. Ich meine, Christus ist ja auch eine Person. Nur so kann das gehen. Und ich würde ungern jetzt irgendwo mit dem Finger auf die Kirche oder sonst was zeigen. Nein, das sind auch handelnde Menschen, auch Personen, die versuchen, das so gut zu machen, wie sie es eben können. Aber die Herausforderungen sind vielfältig und groß und die Ablenkungen sind vielfältig und groß. Es gibt schon Dinge, die man auch wahrscheinlich besser machen könnte. Ich will nicht kritisieren, sondern ich will wirklich sagen, okay, was kann ich dazu beitragen, Und das versuche ich dann auf allen möglichen Ebenen. Also ich engagiere mich hier zum Beispiel für unsere Kölner Hochschule für katholische Theologie, weil ich sage, da werden Menschen ausgebildet, die dann später rum auch wieder dem Glauben weitertragen. Männer, Frauen, Laien, Geistliche. Das ist eine ganz tolle Sache. Oder ich bemühe mich hier, christlich geprägte Schulen und Kindergärten zu entwickeln. Und denke einfach jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie eine Lehre verkünden will oder sowas, sondern weil ich denke, einfach diese Begegnung mit Christus, wenn das den Menschen geschenkt wird, dann ist das, glaube ich, der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Und ich habe das selbst zu erfahren und deswegen möchte ich gerne anderen Menschen auch Wege zeigen, wie man dieses Geschenk erfahren
Was
kann.
heißt es konkret, Herr Dr. von Stengel, entwickeln christliches Leben an Schulen, neue Schulen oder in bestehenden Schulen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was machen Sie da?
Ja, ich mache jetzt im Moment, bauen wir in Köln-Löwenich ein Bürogebäude um zu einer Schule, das eine Gesamtschule wird, Siebenbrückenschule. Siebenbrücken, weil Köln Siebenbrücken hat, die eben, sagen wir mal, Lehrkräfte hat, die so denken, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Da ist jeder willkommen, da muss also jetzt nicht schon irgendwo in der Sakristei angekommen sein, sondern einfach vielleicht erkennen, dass es für ihn persönlich was bringt. Es gibt ein ganz tolles Konzept, was international schon in 5000 Schulen verwirklicht ist, heißt Leader in Me. Und das ist im Grunde genommen eine Erziehung zur Eigenverantwortung, also die Fähigkeiten an sich entdecken, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Und der Jungen, es wird eine Gesamtschule, weil ich denke, es ist ganz besonders wichtig, dass häufig sind da ja Menschen, junge Menschen, die noch nicht so die richtige Chance der Bildung für sich selbst entdeckt haben, sondern sagen, was will der vorne da von mir? Und wenn die eben ermutigt werden, zu ihren Fähigkeiten zu stehen und Verantwortung für ihr Tun und ihr Leben zu übernehmen, dann haben sie Chance, eben auch aus sich was zu machen und zu wachsen. Und deswegen finde ich die Gesamtschule eigentlich einen ganz wichtigen Ort, weil sie eben da auch gerade jungen Menschen, die in der Selbstfindung sind, eben die Chance geben, nach vorne zu gehen. Manchen ist es geschenkt, eben, dass sie sehr früh Eigenverantwortung oder vielleicht aus den Eltern heraus eben, Haus heraus eben da gute Voraussetzungen haben, aber andere, die tun, haben es halt vielleicht ein bisschen schwerer. Und in diese Richtung schaue ich eigentlich immer zu sagen, wo braucht jemand vielleicht ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe.
Ab wann wird es diese Schule geben, Herr Dr. von Stengel? Wann wird die fertig?
Die macht jetzt im August die Tore auf. Ja. Startet mit 2 5. und 2 7. Klassen.
Das klingt doch sehr gut. Wir reden mit dem Bonner Immobilienunternehmer Dr. Rüdiger Freiherr von Stengel, der sich im katholischen Bereich auch stark engagiert, hier auf Radio Horeb in der Sendung Talk und Musik. Mein Name ist Günter Lindinger. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir reden mit dem Bonner Immobilienunternehmer Dr. Freiherr Rüdiger von Stengel. Herr von Stengel, Sie kommen ja aus einer Adelsfamilie. Waren die alle evangelisch eher oder waren da, wenn Sie in der Kurpfalz und Bayern zu tun hatten, nicht automatisch auch schon mal Katholiken dabei?
Ja, das ist richtig. Also es ist eigentlich beides in unserer Familie zu finden. Wir haben, der Titel wurde irgendwann, glaube ich, im 16. Jahrhundert vom bayerischen Königshaus irgendwo uns gegeben und mit den Bayern gemeinsam und dem bayerischen sozusagen Herrschaftsgebiet sind sie dann auch in die Gegend von Mannheim und in die Gegend von Saarbrücken gekommen und haben dort eben gewirkt, meistens eben in der Verwaltung und dass die Religion war da jetzt nicht dominierend, sage ich mal so, sondern war eben da, wie sie eben vor Ort war, unterschiedlich. Aber sagen wir mal, diesen Twist, wie gesagt, das ist jetzt so mein persönlicher Weg hier, das war jetzt nicht unbedingt aus der Familie heraus.
Wo sind Sie denn eigentlich geboren? Das habe ich nirgends gefunden. Oder sind Sie am Ende doch Bayer, wie ich?
Also, ich bin in Koblenz geboren, also meine Eltern, mein Vater aus Stettin, Pommern nach dem Krieg eben nicht mehr Deutsch. Und meine Mutter aus München, Gräfelfing geboren, haben sich in München kennengelernt. Und aus beruflichen Gründen ist mein Vater dann ins Rheinland gekommen, nach Koblenz. Und da bin ich dann geboren. Mein Bruder ist in München geboren, also wir sind schon so ein bisschen
Also die
bayerisch.
Hälfte mindestens. Das habe ich nirgends gefunden. Nochmal zu Ihrem Lebensweg. Sie haben vor 10 Jahren ja quasi explosiv diese Firma geschaffen, die sehr, sehr erfolgreich ist. Sie haben gesagt, Deutschlands größter Büroimmobilienentwickler. Wo haben Sie denn studiert? Sie sind promoviert in Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Stimmt das?
Ja, das ist korrekt. Ich habe in Bonn, bin ich Volkswirt, habe ich Volkswirtschaftslehre studiert und in Bloomington, Indiana, habe ich in beiden Orten einen Abschluss gemacht und bin dann in Unternehmensberatung bei der Boston Consulting Group gestartet, habe dann aber nach 2 Jahren dort mir ein Jahr Auszeit genommen, um eine Promotion anzuhängen. Hatte ich eigentlich von vornherein schon vor. Ich wollte aber was machen, was so ein bisschen mehr praktisch ist. Ich wollte so also mein Diplomvater war der Professor Selten, Nobelpreisträger, Koryphäe. Aber der wollte auch mich gerne als Assistenten haben, aber mein Bruder ist schon Professor. Der ist also Mathematiker und ist in der London School of Economics in Spieltheorie tätig. Und ich bin nicht so gut wie er in diesem Thema Theorie. Und
Sie haben
dann habe ich
andere
gedacht, also,
Stärken.
genau.
Ich muss schmunzeln, Herr Dr. von Stengel. Das ist ja echt ein interessanter Weg. Spieltheorie ist manchmal wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg von dem, was tägliches Unternehmertum bedeutet, oder? Rufen Sie da manchmal Ihren Bruder an?
Also nein, sage ich ganz offen. Aber es ist schon, Spieltheorie heißt, ich muss mir Gedanken machen darüber,
Genau, so meine ich's.
welche Gedanken hat der andere. Und ich
Ja.
glaube, dass das sehr menschlich ist. Also sozusagen
Sollte auch nicht
Gedanken
negativ
ziehen.
klingen.
Genau.
Spieltheorie klingt so berechnend, ich weiß es. Es war ein bisschen bewusst, aber wollte ich Ihnen nicht unterstellen, sondern natürlich muss man sich in den anderen hineinversetzen. Das scheinen Sie ausgezeichnet zu beherrschen, weil Sie sagen ja selber, das Vertrauen macht's am Ende.
Ja, so ist das. Und man kann auch eben das Vertrauen aufbauen. Das ist interessanterweise eben auch in der Spieltheorie zu beobachten. Also, Professor Selten hat experimentelle Wirtschaftsforschung betrieben. Das heißt also in Laborsituationen eben Verhaltensweisen, Entscheidungsfindung von Menschen in eben abgegrenzten Situationen eben untersucht und festgestellt, dass das eben teilweise von der rein rationalen Denke eben abweicht, sondern eben ganz menschliche Dinge da, wie was weiß ich, Rache oder positiv eben signalisieren, dass man eben bereit ist, eben dem anderen Vertrauen zu schenken, dass es das gibt und dass es tatsächlich eben vernünftig ist, das zu tun, weil man in Summe nachher zum besten Ergebnis kommt. Und das sind spannende theoretische Dinge. Aber nochmal, ich bin eigentlich derjenige, der gesagt hat, Mensch, ich möchte das gerne in der Praxis machen. Deswegen habe ich dann einen etwas anderen Weg gewählt. Ja.
Heißt es denn, dass bei solchen Überlegungen Emotionen im Alltag keine wahnsinnig große Rolle spielen sollten? Welchen Rat, würden Sie unseren Hörern uns geben?
Also, ich würde das etwas differenzieren. Also, Emotionen im Sinne von, sagen wir mal, Zorn oder sowas sind sicherlich unklug. Aber Emotionen im Sinne von Zuneigung oder, sagen wir mal, Vertrauen schenken heißt ja auch, eine Wertschätzung dem anderen entgegenzubringen und ihm erstmal, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht hochtrabend, aber auch für liebenswert erachten, ja, jeden Menschen, egal von der Empfangssekretärin bis zum Aufsichtsrat, jeden. Und das ist wichtig, dass man dem anderen eben den Menschen im anderen sieht und dem eben sozusagen erstmal Respekt und Achtung entgegenzollt. Und dann heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch in der Sache eben klar ist und versucht, vernünftig zu sein und rational. Wenn eben aber ich sag mal, die Chemie stimmt, dann ist das eigentlich die wichtige Voraussetzung, dass man an der Stelle eben auch dem anderen nicht unterstellt, er wäre jetzt irgendwie böswillig oder so, sondern zu sagen, na, jetzt gucken wir mal, wie wir hier ein Win-Win erzeugen.
Was haben Sie sich für die nächste Zeit vorgenommen? Gibt es irgendein hervorragendes Ziel, das Sie herausgreifen würden, nicht nur als Immobilienunternehmer, sondern generell gesellschaftlich?
Also konkret, sagen wir mal, als erstes sind wir hier in der Fastenzeit. Das heißt, man muss schon irgendwo sich selbst wieder ausrichten auf ein, sagen wir mal, auf dass man sein Leben wirklich auch von Christus leiten lässt. Das ist immer, was geht manchmal im Alltag so etwas verloren. Das ist das Erste, dass man da wieder ein bisschen Wurzeln schlägt und hineinkommt. Das zweite Ziel ist für mich erstmal als Nahziel durchaus diese Schule jetzt zu laufen zu kriegen. Das wird nochmal eine gewisse Anstrengung sein. Ich habe noch andere Projekte dieser Art im Bereich von Kindergarten. Ich bereite noch einen Kindergarten in Köln vor. Dann folgt ein nächster in St. Augustin. Also solche Sachen. Dann habe ich eine Schule in Uganda, die ich vorantreibe. Da haben wir eine vierte Bauphase jetzt, wo ein Jungen- und Mädchenhaus gebaut wird. Und so. Also das sind so Projekte, die mich da bewegen. Und ansonsten ist es jetzt sehr wichtig in der Immobilienkrise jetzt in unserem Unternehmen. Das heißt, zu sehen, erstmal allen Leuten zu sagen, hier wird niemand entlassen. Das ist ganz wichtig. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Aber wir müssen alle schauen, dass wir vernünftig handeln und vielleicht unnötige Ausgaben uns sparen. Und auf der anderen Seite damit dann eben handlungsfähig bleiben. Es werden sicherlich die ein oder anderen Wettbewerber vom Markt verschwinden, weil durch gestiegene Zinsen und durch gestiegene Kosten werden Grundstücke weniger wert. Wir haben das große Glück, dass die meisten der Projekte, die wir haben, eben nicht in den letzten 2 Jahren erworben wurden, als von der Grundstücksseite her wir deswegen also keine so hohen Grundstückskosten in unseren Büchern haben. Das ist ein bisschen Technik, aber sagen wir mal, das ist schon eine wichtige Phase im Moment, durch die wir gehen, dass man eben sagt, jetzt ist der Wind ein bisschen rauer und man muss dann eben noch mehr zusammenhalten und sich klug und vernünftig verhalten, um dann eben gestärkt aus der Krise auch wieder herausgehen zu können.
Talk und Musik hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Zu Gast der Bonner Immobilienunternehmer Dr. Rüdiger Freiherr von Stengel, der als größter deutscher Büroimmobilienentwickler aus seinem unternehmerischen Dasein berichtet hat, aus seinem katholischen gesellschaftlichen Engagement und über seinen ganz persönlichen Weg vom evangelischen Glauben zum katholischen Glauben und welche Schlüsse und Lehren er zurzeit in der Fastenzeit daraus zieht. Sie können dieses Interview nachhören im Podcast unter hore.org. Mein Name ist Günter Lindinger. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm.